SRF 1.
Persönlich. Dani Forler im Gespräch mit Gästen.
Schönen guten Morgen allerseits in alle Landesteile der Schweiz. Guten Morgen auch die auf der ganzen Welt, die uns online hören. Persönlich heute live aus der Lokremise St. Gallen mit zwei spannenden Frauen. Die eine ist ehemalige Richterin am Bundesverwaltungsgericht. Vor ihrer Frühpensionierung war sie zuletzt unter anderem zuständig für Genehmigungen von Abhöraktionen vom Nachrichtendienst vom Bund. Sie ist Hauptmann im Militär, Regieassistentin in einer Oper, Wirtschaftsanwältin und zweifache Mutter. Nach ihrem Coming-out lebt sie heute mit ihrer Partnerin in einer Fernbeziehung. Die 63-jährige Salome Zimmermann. Guten Morgen.
Guten Morgen miteinander.
Die andere Frau, die ich euch vorstellen kann, hat gerade die 7. Woche als Direktorin von Schweizer Radio und Fernsehen hinter sich. Für ihren neuen Job in der Schweiz hat sie ihre Zelt im Ostdeutschen Halle abgebrochen. Dort ist sie 2 Jahre als Programmdirektorin beim Mitteldeutschen Rundfunk MDR am Steuer gewesen. Die gebürtige Ostschweizerin ist eine passionierte Klavierspielerin. Sogar auf Reisen in ihrem Wohnwagen greift sie etwa die mal Tasten und da kommt es auch mal zu einem Vierhänder zusammen mit ihrem Ehemann. Die 51-jährige Nathalie Wappler. Schönen guten Tag.
Guten Morgen miteinander.
Versuchen Sie immer ein Stück Himmel über Ihrem Leben zu haben, heisst es auf dem Twitter-Profil von der Nathalie Wappler, ein Zitat vom französischen Schriftsteller Marcel Proust. Was macht das Stück Himmel in eurem Leben gerade aus, Nathalie Wappler?
Ja, für mich ist es immer wichtig, eben auch Zeit können zu haben, um Musik können zu machen. Und ich habe, als ich den Spruch gelesen habe, habe ich gewusst, der passt zu mir. Einfach, man muss immer wieder ein bisschen schauen, dass man rauskommt, dass man einfach auch die Luft spürt und eben ein bisschen Himmel noch zu haben, ist immer
aber
gut.
Ohne Effort gibt es keinen Himmel.
Richtig.
Und was ist der Effort bei euch, wo ihr dafür büßt, damit es das Glücksgefühl gibt?
Ja, ich glaube, also als der Job von der Direktorin Schweizer Radio und Fernsehen dürfen sie, das ist extrem toll und ich freue mich riesig, dass ich das darf machen und auch dort der Effort für das Programm Radio, Fernsehen und natürlich auch online dürfen zu verantworten und dafür zu streiten, das gibt auch immer ein bisschen Himmel.
Das gibt auch ein Fleckchen blauen Himmel womöglich. Wie ist es bei euch, Salome Zimmermann, wenn ihr jetzt so ein bisschen möchtet sagen, was ist das, was im Moment in eurem Leben Himmel ist?
Ein bisschen Luft haben, nicht mehr das Programm, wie man gehabt hat, das man geschafft hat, pendelt hat. Jeden Morgen 5:45 müssen aufstehen.
Von Zürich auf St. Gallen.
Von Zürich auf St. Gallen pendeln, also fast jeden Morgen.
Ja.
Und ich denke schon, Luft haben, das ist etwas, was ganz wichtig ist. Ich gehe viel wandern. Und als Highlight von der letzten Woche, ich war schon das erste Mal im Verussenschwimmbad.
Ups, das geht.
Ich sage aber, zu meinen, dass ich nicht blöffe. Es ist geheizt, 22 Grad. Ich hatte aber ziemlich kalte Füße, weil ich die Schlarpe daheim vergessen habe und auf dem eiskalten Betonboden musste zum Bad schnell laufen.
Ist das typisch Salome Zimmermann, solche Sachen?
Ja, so etwas halbgesponnenes machen gehört schon ein bisschen zu mir.
Wie ist es bei euch? Was ist typisch Nathalie Wappler?
Was ist typisch Nathalie Wappler? Ich glaube, auch immer wieder etwas Ungewöhnliches machen. Also, ich bin jetzt gerade begeistert gewesen. Zum Schwimmen bin ich noch nicht gekommen, aber ich gehe auch gerne baden. Und, da ich weiss, dass einfach nächsten Samstag Baden aufgehen, auch in Zürich, will ich auch, also spätestens dann im Wasser sein.
Also, zum Muttertag gehen ja eigentlich überall ein bisschen Baden auf. Also, unabhängig von der Wassertemperatur und von der Aussentemperatur wären die dabei, Nathalie Wappler.
Ja.
Okay, würden wir dann gerne noch überprüfen. Die siebte Woche als Direktorin habt ihr hinter euch, ich meine, die Erwartungen an euch, die sind riesig. Wie lebt sich damit?
Ja, dass man einfach immer Schritt um Schritt für sich geht. Also klar, die Erwartungen sind riesig. Auf die andere Seite sind ich habe so viel spüre so viel Rückhalt auch und wir haben so viele gute Leute bei uns, wo dieses Programm trägt, nach vorne bringt. Wir haben so viel Goodwill auch vom Publikum, wo wir rüberkommen. Also das ist.
Aber euch persönlich, wie geht ihr mit dieser Erwartungshaltung um? Was habt ihr da für ein Rezept?
Ich gehe wirklich Schritt um Schritt einfach für sie. Also ich glaube, wenn man sich immer so das Ganze anschaut und denkt, die ganze Herausforderung, dann ist das so riesig, dass man denkt, ja, was soll ich jetzt zuerst machen? Ich glaube, es geht wirklich darum, pragmatisch zu bleiben und die Sachen Schritt um Schritt zu machen und dann natürlich schon so die grossen Linien im Kopf haben, wo man her will. Jetzt nach 7 Wochen formieren die sich auch so langsam nochmal und die dann einfach auch Schritt um Schritt anzugehen. Das muss man auch mit einem guten Team immer wieder rückspiegeln und das geht ganz gut.
Aber wenn du vielleicht mal einmal wirklich gerade nicht mehr rausgesehen, weil ganz Haufen los ist, gibt es irgendwie ein Glücksbringer, ein Ritual oder irgendetwas, was dir heilt in einem solchen Moment?
Ich habe von einer sehr lieben Kollegin von mir habe ich ein kleines Männchen bekommen und sie hat gesagt, ich weiss, du kannst keinen Regen machen, aber dieses Männchen habe ich dir von einer pazifischen Insel mitgebracht, das gebe ich dir, den Regen machen.
Sehr schön. Dir heilt ja in eurer Situation, jetzt die Situation, dass alle schauen, mit Argus-Augen werden dir und was dir entscheidet, beobachtet. Ihr seid in der Öffentlichkeit. Wie gern habt ihr das Rampenlicht?
Ich habe gewusst, es gehört zu dem Job mit dazu. Und man steht ja auch für das Unternehmen. Und das habe ich gewusst vorher. Aber so jetzt richtig gesucht, jetzt ist es nicht so mies. Also ich finde auch jetzt einfach, ich habe es vorher schon gesagt, habe ich natürlich genauso Lampenfieber wie andere auch, oder also, würde sitzen.
Die nehmen es einfach, weil es gehört dazu, oder?
Genau.
Das, also da hat es ja jetzt Salome jetzt immer mal schon ein bisschen locker, oder? Als ehemalige Bundesverwaltungsrichterin, die sich früh pensionieren lassen hat. Da hätte ich gut können, den Job abgeben. Ist das kein Prozess gewesen, wo der jetzt noch hinten trauert oder so?
Also ich habe die ersten 4 Monate einfach Ferien gemacht. Wirklich ganz bewusst. Mal ein bisschen etwas da oder so, aber primär Ferien gemacht. Und das war dann bis Dezember und so Januar bis März habe ich dann gemerkt, ich habe ja dann eben noch so weitergemacht in einem kleinen Anwaltsbüro, dass ich doch ein bisschen aufpassen muss, dass ich nicht wieder das Gefühl habe, ein Tag sei nichts wert, wenn ich nicht wirklich geschafft habe. Und jetzt bin ich so in die Reihe gekommen, eine gute Balance zu finden zwischen Arbeiten und einfach das machen, wo gerade der Tag anbietet.
Warum habt ihr nicht eigentlich noch früh pensioniert? Hat es nicht gestunken?
Nein, hat mir überhaupt nicht gestunken. Aber ich habe einfach schon seit ewig gewusst, dass ich mit 63 in die Pensionierung gehen will.
Das war ein Plan gewesen.
Ist einfach, ja, Plan. Ja. Nein, es war einfach eine Einstellung gewesen.
Ja. Die seid zuletzt als Richterin über einen Nachrichtendienst aktiv gewesen. Also, das muss man sich wahrscheinlich so vorstellen, dass wenn es irgendwelche Abhöraktionen hat, sollen geben über Verdächtige, die Spionageverdächtige oder Terrorverdächtige sind, dass die halt entscheiden müssen, nämlich als Einzelrichterin. Das ist jetzt sehr, sehr naiv natürlich erklärt. Könnt ihr uns doch ein bisschen konkreter sagen, was die Aufgabe war und die Herausforderung?
Ja, es war ja ein Gesetz, wo sie alle darüber abgestimmt haben. Es hat ein Referendum gegeben. Und dort hat es einen Teil der Massnahmen, die der Nachrichtendienst macht, die sind genehmigungsbedürftig, nicht ganz alle, aber die mehr in Persönlichkeitsrecht eingreifen. Zum Beispiel Telefonabhörung oder Abhören von einem Attel. Da gibt es einen Antrag, den die Nachrichtendienst schriftlich muss ans Bundesverwaltungsgericht schicken. Dort muss er darstellen, dass all die Voraussetzungen, die das Gesetz hat, erfüllt sind. Und dann wird das auf einer Linie, die niemand kann abhören, ans Gericht geleitet. Und im Gericht wird das gelesen. Und dann zusammen mit einem Gerichtsschreiber schaue ich das an, ob da alles drin ist, was man braucht. Und wenn es nicht alles drin ist, entweder verlangt man Nachlieferung oder man macht eine Anhörung. Die geht aber auch via Videokonferenz. Und dann sitzt man in diesem Stübli oben. Also,
das ist das ganz gut geschützte, geheime Gerichtszimmer.
Genau, es ist ein Zimmer, das abhörsicher ist. Und dann schaut man, sind die Voraussetzungen gegeben und entscheidet. Und sonst haben wir ja bei allen ein Urteil, das Bundesgericht fällt, sind 3 Leute beteiligt. An diesem Urteil ist nur jemand alleine beteiligt, was natürlich die Verantwortung riesig macht.
Das war ein riesiger Druck für euch, oder?
Also es hat auch 3 andere Richterinnen und Richter gehabt, die das gemacht haben. Man wollte ja schließlich auch mal Ferien machen können. Oder ist mal krank.
Aber es ist alles immer top secret, total geheim. Ist das eine Belastung für euch?
Also man darf also auch nicht mit den Kollegen, die nicht mitmachen, nicht darüber reden. Ja, ich finde es schon Belastung. Es ist Belastung einerseits die, dass man Sachen weiss, die niemand sonst weiss, außer der Nachrichtendienst. Und andererseits schon auch das, dass man mit niemandem darüber reden darf. Weil ich finde, wenn man Schwierigkeiten hat im Leben oder wenn einem etwas belastet, dann ist doch das, dass man mit anderen darüber reden kann, eigentlich das Wichtigste, was einem dann auch ein bisschen entlastet.
Ich möchte noch schnell auf das sehr, sehr sichere Gerichtszimmer zu sprechen kommen. Das war so sicher, dass nicht einmal das Putzpersonal dort rein hat dürfen. Heisst, am Ende des Tages habt ihr mit eurem Gerichtsschreiber zusammen selber ein bisschen Verordnung suchen und das Büro putzen.
Ja, also viel zu putzen hat es ja nicht gegeben. Also,
ja, aber das ist doch ein bisschen über den Tisch
fahren. Genau, der Tisch ist das Wichtigste, was man hat putzen musste, weil das ist so super... Modell gsi, wo man jeden Fingerprint gesehen hat.
Also ist das ja auch ein Ritual gsi, so, um den Tag abschließen?
Ja, man hat einfach das noch gemacht und wenn schon, wenn ich einmal noch alleine dort oben bin, schnell einen Dumpen und ein bisschen putzen, das ist auch so ein bisschen Seelenputzen gsi, oder?
Nathalie Wappler, neue SRF-Direktorin, wäre das jetzt auch noch so ein Ritual, um den Tag abzuschließen, mal so ein bisschen noch den Tisch ein bisschen polieren?
Ich habe gerade darüber nachgedacht und es ist tatsächlich so, ich tue am Abend auch, also meinen Tisch nochmal aufräumen, aber natürlich jetzt nicht nochmal so drüber putzen, aber total interessant.
Aber reinigend auch und vielleicht auch noch eine so ein bisschen Zusammenfassung vom Tag zu haben, was alles gegangen ist und eine Vorbereitung auf den nächsten.
Ja, also ich schaue immer am Abend, was auch am nächsten Tag nochmal alles kommt. Man muss eben abschliessen und auch wieder in den nächsten Tag hineingehen. Ich habe darüber nachgedacht, das ist noch dieses Können darüber reden, oder? Das ist bei mir natürlich anders. Also wenn man ein gutes Umfeld hat, ich kann über die meisten Sachen reden. Und das ist schon noch, finde ich,
anspruchsvoll.
Das ist anspruchsvoll,
ja. Wir wollen schnell mal einmal in euren beruflichen Werdegang Einblick haben. Nathalie Wappler, eure Sporen im Medienbusiness habt ihr vor allem in Deutschland abverdient. Zuerst bei 3sat, ZDF, ARD, wo ihr tätig seid. Dann anfangs von den Nowerjahr seid ihr zu SRF gekommen, als Redaktionsleiterin Sternstunde. Seid ihr nachher später Kulturchefin gewesen. Und dann hat es euch wieder nach Deutschland gelockt, wo ihr jetzt herkommt. Ihr seid Programmleiterin gewesen beim Mitteldeutschen Rundfunk MDR. Was ist der Antrieb gewesen, nach Halle in den Wilden Osten auszuwandern?
Ja, ich habe ein Angebot bekommen und habe gefunden, das interessiert mich, weil es mich hat immer schon auch nochmal die Wiedervereinigung interessiert. Also 1989 ist jetzt 30 Jahre auch her. Und ich weiß noch, wie das 18 war. Das hat mich einfach auch tief beeindruckt, wie Weltgeschichte quasi passiert, wenn man selber... wo man selber mit dabei ist. Und dann habe ich das Angebot bekommen und habe gefunden, das mache ich. Ich bin mit Sack und Pack nach Halle an der Saale gezügelt. Und das ist extrem interessante und eine intensive Erfahrung gewesen, wo ich auch keinen Tag will missen. Aber es ist natürlich extrem anders.
Was ist anders?
Man merkt, wie sehr diese Teilung von Deutschland das Land auch immer noch prägt. Es ist... man sieht, weil der Mitteldeutsche Rundfunk ist für 3 Bundesländer verantwortlich, für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Und das sind riesige Landschaften, also flächenmäßig ist das ungefähr so groß wie die Schweiz. Und man merkt natürlich die Migration von Osten nach Westen. Also es gibt wirklich ganze Landstriche, wo einfach niemand mehr ist. Und es wird einem nochmal so bewusst, was Service Public ist, dass bei uns in der Bergregion das Postauto fährt, es gibt einen Bankautomaten, es gibt eine Beiz in der Regel. Ich weiss, es gibt nicht überall eine, aber es gibt in der Regel gibt's eine. Und man merkt einfach, wie wichtig es ist, dass eben in der Infrastruktur die Anbindung da ist und einfach auch für die Leute, die dort noch leben, weil es
sie leben. Ist euch der wohl gewesen in diesem Halle?
Ja, Halle ist eine schöne Stadt, liegt eben an der Saale, am Fluss. Ist natürlich früher, wenn man die Bilder sieht, ist die Wäsche schwarz geworden, wenn man es rausgehängt hat, wegen der Braunkohle und die Buna-Leuna-Werke sind dort in der Nähe. Aber mittlerweile hat sich das auch geladen und es hat eine sehr schöne Altstadt.
Das Essen?
Gut.
Ist halt auch ein wichtiger Teil, oder?
Ist ein wichtiger Teil. Das ist, finde ich, auch, das ist ein bisschen schwierig. Es gibt Es gibt für günstig viel.
Weil das bei dem noch bewenden.
Genau. Und es gibt ganz viel Rande. Es gibt ganz, also diese.
Das ist etwas Feines.
Das ist etwas Feines. Und das, also in Deutsch ist ja diese rote Beete und also das gibt es fast immer.
Die sind dann nachher dort eben als Programmleiterin tätig gewesen und ich habe mir gesagt, die haben eigentlich gerade mit allen Dutzis gemacht, was unüblich ist in Deutschland. Was hat das für Reaktionen ausgelöst?
Ja, ich habe einfach gefunden, ein paar Sachen will ich ja auch verändern und einfach auch die Nähe zu den Kolleginnen und zu den Kollegen und auch in das Umfeld, wo ich gewesen bin. Und ich glaube, im ersten Moment sind die verschrocken. Und dann denkt irgendwie, ui, jetzt, also, wir in der Schweiz sind uns das ja sehr gewöhnt. Und ich glaube, das ist, es hat ein Kollege gehabt, der gesagt hat, ich möchte lieber beim Sie bleiben, dann ist es schon gut. Aber die Nähe ist einfach, ist bei uns anders als sie dort.
Es gibt natürlich auch einen gewissen Druck für andere Vorgesetzte, die dann vielleicht auch müssten mit ihren Leuten Dutzis machen.
Ja, es hat sich dann auch so ein bisschen mehr verbreitet. Den schon. Und ich habe dann einfach gefunden, ich war die mit dem Rucksack und nicht mit der Aktentasche, weil ich habe gefunden, für den Rücken ist es schonender, wenn man einen Rucksack hat.
Also das sind mit dem Velo vorgefahren dort, das ist ja auch speziell gewesen, mit dem Rucksack.
Genau.
Ja, das ist nicht üblich gewesen.
Nein, das ist nicht üblich. Das ist, für uns in der Schweiz ist es ja auch klar, oder? Also man trifft Politiker auch genauso im Zug. Also diese Nähe, dass man jemanden auch ansprechen kann, das ist, also es gibt eher ein bisschen mehr Distanz. Und ich habe immer gefunden, nur weil ich jetzt dort bin, bin ich keine andere.
Was haltet ihr von der Du-Kultur, Salome Zimmermann?
Ja, ich liebe sie auch eher. Bei mir war es so, das Bundesverwaltungsgericht gibt es ja erst seit 2007. Und wo das dann gemacht wurde, haben wir noch, das war 2006, einmal alle Richter von dieser Abteilung, wo ich war, bei uns getroffen. Dort habe ich das erste Mal festgestellt, dass ich die älteste bin von den Frauen. Und habe dann gedacht, ja nun, und habe mich als Salome vorgestellt, was gemacht hat, dass alle sich auch mit dem Vornamen haben müssen vorstellen, wenn die Älteste sich mit dem Vornamen vorstellt und mir dann das eigentlich, dass die Du-Kultur gerade gehabt hat.
Und dann hat es schon vor allem in diesem Umfeld Nachrichtendienst und Gericht, das ist sehr eine Männerwelt.
Das ist sehr eine Männerwelt. Bei der ersten Begegnung waren das 8 Männer und alle erst noch einen Kopf grösser als ich. Und,
wir sagen, die sind nicht so gross gewachsen.
Nein, es ist umstritten, ob ich 1,59 oder 1,60 bin.
Aber habt ihr nicht irgendwie kämpfen in dieser Männerwelt? Oder
am Anfang schon ein bisschen. Also es ist immer eigentlich mehr mit dem Gerichtspräsidenten geredet worden, obwohl ich vom Fach her die zuständig war. Und dann irgendwann hat es eine Kaffeepause gegeben und dann bin ich dort so beim Kaffeeautomat gestanden und es war irgendein Thema gewesen. Plötzlich habe ich gedacht, jetzt kommt meine Chance. Und dann habe ich mich so an den Kaffeeautomat gelehnt und habe gesagt, ja, wo ich den Hauptmann abverdient habe. Und dann, von dort an, bin ich akzeptiert gewesen.
Und ihr habt mit 19... Ihr habt mit 19 freiwillig Militärdienst geleistet. Was ist das für eine Erfahrung?
Es war eine gute Erfahrung. Ich habe immer gesagt, also ich glaube, Folgenlehren hätte ich nicht mehr, wenn ich nicht ins Militär gegangen wäre. Ich bin nicht jemand, der gerne gefolgt hat. Das ist das eine, was es gebracht hat. Und das andere, was es auch gebracht hat, war, einfach, wenn man muss etwas durchsetzen muss, was man im Leben nicht mehr muss, gegenüber anderen Leuten herstehen und dann einfach warten können, bis es gemacht ist.
Was war der Beweggrund, das zu machen?
Der Beweggrund ins Militär war, es war eigentlich eine Dankbarkeit. Ich bin aufgewachsen, wo es noch geheissen hat, dass unsere Armee das war, was uns vor dem Hitler gerettet hat. Und meine Mutter ist jüdisch und wenn der Hitler gekommen wäre, würde ich jetzt wahrscheinlich da nicht sitzen.
Als Dankbarkeit hat das Gefühl, komm, du musst
mich ich
Teil dazu beitragen. Ja. Und seid zum Hauptmann geworden.
Ja, eben, es ist einfach immer so gewesen, dass ich eigentlich lieber die gewesen bin, die gesagt haben, wie es durchgeht,
schon,
als die haben müssen folgen.
Aber dir hat etwas gelernt aus dieser Zeit, würde ich auch sagen, die ihr im Alltag auch anwenden können.
Ja, ich denke, es hat schon. Es hat wirklich auch etwas gebracht, obwohl ich ja dann relativ klein ausgetreten bin, als ich das zweite Kind hatte. Also hat man dann auch wieder können austreten und das bin ich dann auch.
Nathalie Wappler, wünscht ihr euch jetzt vielleicht auch in den letzten 7 Wochen auch mal ein bisschen Armeeerfahrung?
Ja, also ich hätte gerade darüber nachgedacht, eben dass, dass man lieber möchte auch sagen, wo es durchgeht als Folge. Das Schöne ist ja, wenn man gerade bei Schweizer Radio und Fernsehen darf arbeiten, es ist, geht ja um die Meinungsvielfalt, die können zu organisieren und einfach möglichst viele Meinungen schauen, wo gehen wir her. Das ist auch ein extrem spannender Prozess und der Kommunikations- oder das Medienhaus zu leiten ist an dieser Stelle, glaube ich, kann man nicht mit der Armee vergleichen, sondern es ist wirklich die Vielstimmigkeit, wo zu orchestrieren ist.
Also so eine Geschichte, wie jetzt Salome Zimmermann erzählt hat, wie sie da quasi bei der Kaffeemaschine sich hat müssen ein bisschen positionieren. Das erlebt ihr in eurem Alltag nicht, jetzt in dieser Männerdomäne, die allenfalls auch herrschen
würde. Also nicht mit dem, dass man sagt, dass man Hauptmann ist, aber natürlich ist es auch in der Medienwelt so, es gibt nicht so viele Frauen in Führungspositionen oder es gibt noch zu wenig, wie ich finde. Und auch das ist, also ich bin in ganz vielen Sitzungen immer noch die einzige Frau oder vielleicht irgendwie zwei oder drei. Mittlerweile sind wir das dritte bei uns in der Geschäftsleitung. Das ist wichtig. Und dass man eben auch, man merkt das dann, dass man auch eine Vorbildfunktion hat für junge Frauen. Und das ist, als ich angefangen habe, ist das noch nicht so gewesen. Also es hat noch keine Intendantin gegeben oder so. Also das ist insofern
eigentlich... Von dem her auch recht anspruchsvoll, den eigenen Weg den selber müssen zu finden, wenn man die Vorbildfunktion vielleicht nicht so hat. Es ist so ein bisschen wie im Schnee laufen und es ist noch nichts gespürt, oder?
Ein bisschen ist es so, ja.
Ich brauche jetzt den Schnee, weil es da so geschneit hat, oder in diesem Sandgang. Wir haben vorher gehört, dass Salome Zimmermann so in vielen Momenten eben auch allein war, wenn ich mal das so darf sagen, mit diesen Geheimnissen, mit dem müssen entscheiden, mit niemandem über etwas dürfen, darüber zu reden. Wie ist das bei euch, Nathalie Wappler? Seid ihr jetzt Direktorin, seid ihr ein bisschen einsamer geworden deswegen? Isolierter?
Nein, also ich bin eine starke Teamplayerin und ich habe auch ein gutes Team um mich herum. Für mich ist Teamarbeit extrem wichtig. Aber ich habe das vorher auch, wo Sie das erzählt haben, auch gespürt. Also dass diese Einsamkeit irgendwie müssen auszuhalten. Ich glaube, da bin ich nicht der Typ dafür. Es gibt natürlich auch bei uns immer wieder Situationen, wo man sagt, das kann man jetzt noch nicht kommunizieren oder das muss man jetzt auch erstmal bei sich behalten. Aber es hat natürlich nicht solche Auswirkungen, ja. Oder? Es hat nicht so. Und insofern, nein, ich bin froh, dass ich im Team arbeiten kann. Und das ist mir auch wichtig.
SRF-Direktorin Nathalie Wappler, hier in der Sendung persönlich auf SRF 1, zusammen mit der Salome Zimmermann, die Kind hat, jetzt werden wir mal schnell ein bisschen zurückblenden, eine Kindheit hat, die mit der Tatsache angefangen hat, der Vater ist Dorfarzt gewesen, Mutter Handarbeitslehrerin. Ihr seid mit drei, haben sich eure Eltern getrennt. Ihr seid vorübergehend in ein Heim gekommen. Was habt ihr da für Erinnerungen an diese Zeit? Das ist ja sehr schwierig, dass man da überhaupt noch eine Erinnerung hat, aber die reizen
noch. Ich habe noch eine direkte Erinnerung. Also das sind wahrscheinlich etwa 3 Monate, als ich da war. Einfach in dieser Zeit, wo man den Haushalt zur Hälfte gezögert hat. Ich erinnere mich noch an 2 Sachen. Einerseits, dass man immer einen Mittagsschlaf machen musste, was ich natürlich nicht wahnsinnig gerne gemacht habe. Und dann, dass unten dran eine Strasse hatte, und man hat nicht etwa den Kindern gesagt, passet dann auf bei dieser Strasse, sondern man hat gesagt, dort unten ist der grosse böse Wolf. Und vor dem habe ich natürlich Angst gehabt.
Das ist euch geblieben?
Das ist mir geblieben, ja.
Die sind dann nachher mit einer Schwester zusammen aufgewachsen, mit Mutter, also ein Dreierbund ist das gewesen. Offenbar ist es sehr einfach auch zu und her gegangen bei euch daheim. Man musste ein bisschen aufs Geld schauen. Was habt ihr für Erinnerungen an eure Kindheit?
Ja, wir haben eben einen 3-Frauen-Haushalt geführt und wir haben vieles können machen. Also, ich habe Giga gespielt und wir sind viel in die Ferien gegangen. Und es war aber auch sehr ausgerichtet gewesen, auch auf die Schule. Man hat da müssen etwas tun dafür. Was ich nachträglich muss sagen, bin ich auch ein bisschen dankbar, denn das hat mir im Leben nachher auch geholfen.
Wie seid ihr denn aufgefallen in der Schule?
Ja, ich bin immer relativ gut gewesen in der Schule und auch relativ herzig. Aber nicht wahnsinnig integriert.
Das hat schon am ersten Schultag angefangen?
Das hat am ersten Schultag angefangen. Es waren nämlich 41 Kinder in dieser Klasse. Und es hatten nur 40 Plätze gehabt. Und ich mit dem Z wie Zimmermann habe keinen Platz gefunden. Und durfte dann aber am Pult vom Lehrer sitzen.
Das Lachen auch, oder für euch ist wahrscheinlich gar nicht lustig, oder?
Ich weiss das gar nicht mehr, ob das lustig war. Es ist einfach geblieben.
Also, ihr habt nicht das Trauma daraus gezogen, dass es jetzt keinen Stuhl mehr gehabt und ihr als Pop vom Lehrer hätte müssen hocken.
Nein, aber ich weiss nicht, ob das die Ursache war, dass ich nachher nicht Lehrer geworden bin.
Als Teenager seid ihr offenbar überhaupt nicht jetzt eine Rebellin gewesen. Ihr seid nicht gegen Strom geschwommen. Wenn man euch so sieht, heutzutage, was ihr so für eine Erscheinung seid, kann man sich fast nicht so vorstellen, muss nachher ehrlich sagen, wie seid ihr denn nie ausgebrochen?
Nein, das bin ich nie. Ich habe vieles eben gemacht. Ich habe vor allem Pfadi geleitet und dort riesige Lager mit irgendwie 80 Kindern. Aber so, zum Beispiel Beatles, das war völlig tabu in unserer Familie. Aha. Das hat man nicht hören. Und es war ja die Zeit der 68er. Also ich habe das eigentlich wenig mitbekommen.
Gut, vielleicht war ja gleich auch die Armee ein Ausbruch aus dieser Enge der Familie.
Ja, und ich denke, das ist das eine. Und das andere ist, ich bin auch bergsteigen, schon sehr früh, und auch senkrecht bergsteigen. Und das war wahrscheinlich auch etwas, wo ich dann die Freiheit an den genossen habe.
Und ihr habt vorher schon gesagt, eure Mutter war jüdischer Abstammung. Ihr seid allerdings christlich erzogen worden. Was für Spuren sind da gleich geblieben?
Ja, ich denke, es hat verschiedene Spuren. Einerseits einfach das zu wissen, es gibt noch eine andere Kultur, wo man drin verankert ist. Man hat auch Bekannte gehabt. Und wenn man dann auch, man wird auch von aussen immer wieder darauf hingewiesen, wenn man jüdisch ist, dass man jüdisch ist. Man kann das, zum Teil ist das so ganz ein versteckter Antisemitismus, der halt
überall besteht. Also das
habt ihr
zu spüren bekommen, ja?
Das habe ich schon auch zu spüren bekommen. Man ist assoziiert worden, ja, man ist noch gescheit, weil man jüdisch ist. Und dann auch hat man halt schon auch die, vieles, was dann geschehen ist, zum Beispiel der 67er Krieg in Israel, wo einem anders bewegt hat, als wenn man keine Beziehung zu dem Land hat.
Gibt's denn jetzt irgendwie Traditionen, die ihr pflegt, auch heute noch in eurem Alltag, in eurem Leben?
Ist vielleicht nicht ganz heute noch. Ich habe auch angefangen, so etwa seit 10 Jahren, jedes Jahr, also das wichtigste Fest für mich jüdisch ist das Passafest, wo ja an Auszug aus Ägypten erinnert. Und ich denke, jeder von uns hat so Auszüge aus Ägypten im eigenen Leben hinter sich. Aus Sachen, die einem einschränken, aus Sachen, die einem nicht wohl ist, wo man es dann fertig bringt, eine Befreiung zu machen. Und das ist für mich schon jedes Jahr auch wieder so ein Punkt, wo man zurückschauen kann, was habe ich in diesem Jahr gemacht und was ist mir gelungen und was ist mir nicht gelungen.
Die ehemalige Bundesverwaltungsrichterin Salome Zimmermann, hier in der Sendung persönlich auf SRF 1 mit der Nathalie Wappler, SRF-Direktorin seit 7 Wochen. Aufgewachsen ist Nathalie Wappler in Kreuzlingen, zusammen mit Bruder und Schwester. Sie ist die Jüngste. Wenn ihr als ältere Haus zurückdenkt, was sind das für Bilder in euren Erinnerungen?
Ja, also meine Eltern waren selbstständig mit einem kleinen Unternehmen und ich bin aufgewachsen in einem Grabsteingeschäft und habe sehr früh mit Naturstein immer zu tun gehabt. Also mit, sind eben die grossen Steine. Ich hätte manchmal gewünscht, meine Eltern hätten das mit den kleinen, glänzigen Steinen mehr zu tun gehabt.
Ja, wer meint das Edelstein, oder wie?
Genau. Aber nein, es sind die grossen Steine, also Granit und Marmor und Porphyr und was es alles so gibt. Deshalb schaue ich auch immer, wenn ich laufe, was für ein Untergrund es ist. Also ist es Naturstein oder ist es Asphalt? Ich kann das relativ gut, also ich sehe das einfach. Und ja, das ist, wie es halt denn so ist. Es ist, auch das Geld ist nicht immer so voll da. Also gerade wenn man selbstständig ist, ist es mal mehr, mal weniger. Oder? Man muss wirklich ein bisschen schauen.
Aber was heisst denn, dass ihr dort mitgeschafft habt, zum Teil im Alltag von dem Geschäft? Wenn ich sage, ihr habt mit Stein zu tun gehabt.
Also ich habe dann später, wo meine Eltern mit Naturstein eher gehandelt haben, ja, ist es dann darum gegangen, wenn ich etwas habe, meine erste Stereoanlage, die habe ich mir abverdient, indem dass ich Pflasterstein sortiert habe. Die sind nämlich auf einer Schiffsladung, sind die dann manchmal durcheinander geraten und dann hat man die nach sogenannten DIN-Normen, werden die geschlagen, oder? Und dann habe ich das, wenn die durcheinander sind, müssen mit meinen Geschwistern die wieder sortieren.
Und das hat eben ein bisschen Sackgeld gegeben?
Das hat doch ein bisschen Sackgeld gegeben für die erste Stereoanlage.
Nicht für ein Töffli, sondern für eine Stereoanlage.
Genau.
Das ist ein ganz klarer Fokus. Was haltet ihr vom Handwerk in Erinnerung, das euch ein Vater ausgeübt hat?
Also für mich ganz besonders eindrücklich war, wenn man Granit spaltet. Und das macht man manchmal noch mit ganz traditionellem Handwerk, also mit Hammer und Keil. Und bis dann der Stein unter so einer grossen Spannung ist, das auseinanderbricht. Und ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal gehört hat, wie Granit auseinanderbricht. Das ist ein ganz eigenartiger Ton. Und wo ich das zum ersten Mal gesehen habe, ist nämlich der Granit ist innen drin auch noch Feucht, also die sogenannte Urfeuchte, wo das zusammengedruckt worden ist. Das ist so etwas, was ich mit meinem Vater auch stark immer verbunden habe, diese Erdverbundenheit.
Kindheitserinnerungen von der Nathalie Watter. In der Schule hat ihr offenbar sehr gerne auch Quiz zusammengestellt, Quizspiele. Was ist das für eine Geschichte?
Ich habe mit meiner besten Freundin hat man sich immer von einem Tag auf den anderen ganz viele Quizfragen gestellt und der andere hätte müssen quasi bis zum nächsten Tag beantwortet haben. Und irgendwann habe ich mal das Gefühl gehabt, man müsste eigentlich alle Hauptstädte der Länder auf dieser Welt kennen, aber bis dorthin bin ich dann doch nicht gekommen.
Was hätte die Liebe zum Quiz jetzt für Auswirkungen bei Schweizer Radio und Fernsehen?
Dass ich immer noch gerne Quiz-Sendungen schaue.
Aber nicht, dass du das noch ein bisschen forcieren, nein, das Genre.
Nein, ich stelle auch keine Quiz-Fragen stellen in Sitzungen, obwohl manchmal juckt es mich.
Dir habt vorher die Stereoanlage angesprochen, die dir mit dem Sackgeld irgendwann können posten konnte. Seit von Anfang an habt ihr euch für klassische Musik interessiert, aber auch für Popmusik, zum Beispiel ABBA. Wie kommt das?
Ja, also ich habe tatsächlich beim Klavierspielen immer mich der klassische Musik ist für mich wichtig gewesen, aber an ABBA da bin ich einfach nie vorbeigekommen und einfach auch heute noch, wenn ABBA läuft, ich gebe es zu, ich kann auch fast jedes Lied mitsingen. Mhm.
Mein Lieblingslied ist Dancing Queen, euches?
Fernando.
Fernando, die Ballade Fernando. Lasst das euches Herz ausschmelzen, Salome Zimmermann.
Ich muss ganz klar sagen, und ich sehe nicht schon meine Partnerin, die grinst. Ich verstehe gar nichts von Popmusik. Weil ich bin jetzt erst dran, ich komme jetzt so mit über 60 noch einen Einführungskurs über in das, was wir eigentlich in den 80er Jahren schon gehört hätten sollen haben.
Also, die können den Titel gar nicht. Oder
ich
eben nicht bewusst.
Ich weiss, wer das ist.
Aber und das fährt euch auch zu grundsätzlich gut ein?
Ja, also ich schätze sehr die Musik und ich würde gerne mehr davon wissen und verstehen. Und ich denke, das ist auch ein Teil von meinem Pensioniertsein, jetzt gewisse Sachen anzuholen, die ich in meinem Leben nicht gemacht habe.
Pop- und Rock-Business.
Genau.
Ihr habt ja Geige gespielt als Kind. Das ist ja jetzt auch ein Instrument, das ist nicht so einfach zu lernen, oder? Also was war überhaupt der Wunsch, das zu machen?
Ich habe immer Geige spielen. Ich habe dann mit 7 dürfen anfangen, Geige spielen. Dürfen anfangen, das muss ich so sagen.
Wo es nicht selbstverständlich war?
Ja. Ja, und mit 7 haben eigentlich die wenigsten angefangen, die meisten erst mit 10. Und mich hat immer einfach der Klang von dieser Geige fasziniert, weil es so etwas auch Wehmütiges hat und Sehnsüchtiges. Mhm. Und das wäre noch heute so, ich spiele hin und wieder und das ist auch eines von diesen Projekten. Man hat ja Tausende, wenn man pensioniert wird, dass ich wieder mehr Geige spiele.
Allein
zum Teil mal, weil ich habe gewisse Ansprüche und die muss man zuerst wieder hochkommen und dann aber auch mit anderen zusammen.
Weil das macht ja dir besonders Freude. Stelle ich mir jetzt gerade beim Geigenspiel noch vor.
Einer
oder?
Von meinen grossen Wünschen ist, dass ich mal Klezmer spielen kann. Und nicht nur einfach so, dass es jetzt tönen würde, wenn es würde tönen, sondern dass es wirklich auch richtig tönt.
Aber dir hat auch schon Auftritt gehabt?
Ja, also in der Gymnasiezeit hat man natürlich viel gemacht. Und das ist das eine. Und dann habe ich zweimal, und da habe ich, glaube, haben wir eine gewisse Parallele, habe ich zweimal dürfen an einem Tag der offenen Tür im Tonhallenorchester mitspielen. Da hat man immer lang müssen üben vorher, Noten beziehen, und dann hat es drei Proben gegeben, wo man einfach neben einem Musiker aus dem Tonhallenorchester gesessen ist und dann hat dürfen mitspielen. bei zwei kurzen Stücken.
Also ein unvergessliches Erlebnis,
ja,
natürlich.
Vor allem bei einmal hat dann der David Zinnmann dirigiert. Einfach mindestens dreimal schnell für mich, aber sonst ist es gegangen.
Und was ist es für ein Gefühl, so zusammen Musik zu machen in einem Orchester für euch?
Ja, es ist, ich finde, es ist das, also eine Kombination von dem, dass man Teil ist von etwas Wunderschönem, aber dann auch merkt, wie wichtig es auch auf der Einzelne drauf ankommt, was man mitmacht und dann das Hören auf die anderen und gleichzeitig schauen. Ich denke, es ist ein Erlebnis, das der ganze Mensch dabei ist, also die Sinne des Menschen, aber auch seine Seele.
In den höchsten Tönen schwärmt ja eben auch Nathalie Wappler vom Klavierspielen, auch schon stattgefunden hat, wie jetzt Salome Zimmermann hat gesagt, in der Tonhalle Zürich. Vor 3 Jahren hat er dort einen Auftritt gehabt. Wie ist das gekommen?
Ja, ich habe zugesagt in einem Laienorchester dann für die Stipendiatinnen von der Orpheum-Stiftung Winterthur, dass die ein bisschen mehr ein bisschen mehr Öffentlichkeit überkommen. Und ich habe dann, das ist so ein Tag, wo ich gefunden habe, ja, komm, weil ich ja gerne Musik mache, bin ich auch gefragt worden, das dritte Klavier in Mozarts Klavierkonzert für 3 Klavier zu spielen. Und ich habe gefunden, doch, komm, das mache ich.
Ja gut, aber das spielt mir jetzt nicht einfach gerade ab Noten, oder?
Nein.
Da muss man schon noch ein bisschen üben.
Extrem. Ich habe es ein bisschen unterschätzt. Ich habe ein halbes Jahr lang wirklich mit YouTube und mit allem Möglichen, weil man hat ja nicht immer ein Orchester noch nebendran, wo man kann sagen, komm, wir üben mal.
Ja, was, du hättest auf YouTube das Orchester losspielen?
Genau. Und habe einfach auf YouTube immer, weil ich dann auch nicht gewusst, wie schnell wird das Laienorchester denn das spielen. Dann habe ich in unterschiedlichen Geschwindigkeiten auf YouTube mir angeschaut und habe einfach das Klavier mitgespielt, eben dieses dritte Klavier mitgespielt und habe mich dann so vorbereitet auf das Konzert.
Und der Moment kurz vorher?
Extrem. Also ich habe meinen eigenen Herzschlag auch irgendwie gehört. Und ich so denke, ich höre fast die Musik nicht mehr. Das ist extrem.
Da könnte man dann aus dem Takt gehen. Ne?
Es einmal zu machen ist irrsinnig. Aber ich hätte vom zweiten Mal so viel Respekt. Ich lasse es, glaube ich, lieber.
Die Liebe zu der Musik teilt ihr auch mit eurem Ehemann. Ihr habt offenbar an einer Musikveranstaltung auch kennengelernt. Und er hat damals vorgeschlagen, gemeinsam Klavier zu spielen, gemeinsam zu musizieren. Was ist da die Liebesgeschichte dahinter?
Ja, also wir haben beide gesagt, dass wir also gerne Klavier spielen. Und er hat gesagt, ja, aber wir können die Noten schicken. Und dann habe ich gesagt, ja, ist gut. Und bin irgendwie den Fuß gegangen. So etwas, was man halt so vierhändig irgendwie so spielt. Was weiß ich, Brahms, Walzer oder so. Und plötzlich ist bei mir die Postkasten gelegen, Bachs Kunst der Fuge. Und ich habe einfach gedacht, ui, das ist ein Lebenswerk.
Lebenswerk ist nicht schlecht in diesem Zusammenhang. Ja.
Wir haben, mittlerweile haben wir die Kunst der Fuge mehrfach dann auch zusammen gespielt.
Das Lebenswerk so angefangen. Ja. Und die spielen zum Teil sogar im Wohnmobil. Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, wir haben zwei Keyboards mit einem Klavieranschlag und durch ein bisschen eine kompliziertere Technik von über quasi eine Soundanlage kann man einen Steinway-Sound erzeugen.
Im Wohnwagen?
Das muss man dann
mit... Wohnmobil, Entschuldigung.
Man nimmt es dann raus und installiert es dann und kann dann eben auch, wir sind in Toskana zu Freunden gefahren und haben das mitgenommen und haben bei denen auf der Terrasse dann einfach...
Und zum Üben ein bisschen auf dem Campingplatz die Leute unterhalten, oder wie? Oder macht man das dann über Kopfhörer?
Das haben wir so noch nie gemacht, sondern wir haben dann tatsächlich gezielt an einem hergefahren. Aber sonst,
Berufsmusikerin zu werden, war nie ein Thema für euch, Nathalie Wappler?
Nein, mich haben einfach zu viele andere Sachen noch interessiert. Mhm. Und wirklich dann Berufsmusikerin zu werden, das ist sehr, sehr anspruchsvoll. Also das muss man dann auch wirklich nichts anderes wieder machen.
Salome Zimmermann, dir hat ja einen speziellen Abstecher gehabt, so ein bisschen in die Opernwelt. In jungen Jahren mit eurem Ex-Mann zusammen seid ihr 2,5 Jahre in den USA gewesen, und dort seid ihr Regieassistentin gewesen, in der Oper von Philadelphia. Wie kommt das denn?
Ja, die haben jemanden gesucht, der erstens Deutsch hätte können. Und zwar war das die Zeit, die es DDR noch gegeben hat. Und in Philadelphia hat es dann eine Besetzung aus der DDR, die nicht Englisch konnte. Das war also ein Job, zu übersetzen. Dann hat man müssen Musik lesen, also Noten lesen. Ich habe einfach unterschlagen, dass ich nur den Violinschlüssel lesen kann und keinen Bassschlüssel. Und das Dritte war, dass man jemanden gesucht hat, der kein Geld wollte. Und ich durfte nicht arbeiten. Ich hatte keine Arbeitsbewilligung gehabt. Und durch das ist das ganz gut aufgegangen. Und ich habe dann gut 2 Jahre dort gearbeitet und immer mehr mitbekommen. Und habe das unheimlich genossen. Und in dem Milieu sein, wo Beruf und Hobby ineinander hineingehen.
Also etwas, wo dir auch Erfahrung gewinnen für später im Leben?
Ja, Erfahrung gewinnen für später und einmal auch das erleben, wie das ist, wenn Musik der Beruf ist. Weil ich habe auch mir überlegt nach der Matura, ob ich Musik studieren soll.
Warum
aber dann
nicht?
Hat mein Geigenlehrer gesagt, schau, so, wenn du jetzt Geigenlehrerin wirst, dann gibt's noch ganzen Haufen andere und du bist vielleicht höchstens mittelmässig. Und wenn du Juristin wirst, dann wirst du gut. Und dann ist es eigentlich klar gewesen, was man.
Dir hat euch so das ansagen.
Ja, ja. Also ich denke, es ist ganz wichtig im Musikermilieu, dass man sich einschätzt, weil dort gibt es dann wirklich die, die es erreichen, die können es dann wirklich und da muss man sich halt nicht mit denen vergleichen, weil es ist ja nicht etwas, was an einem schlecht ist, sondern die anderen haben einfach das Glück, dass sie so etwas wunderbar Schönes machen können.
Nathalie Wappler hat Geschichte, Politik, Wissenschaft und Germanistik studiert und ihre erste journalistische Erfahrung, wenn es mir recht ist, bei der damaligen Wirtschaftszeitung Cash gemacht, mit einem Artikel über die neueste schöne Herrenunterwäsche. Was war da der Aufhänger gewesen?
Ja, das, ich habe das Angebot bekommen, also mich mal so ein bisschen auszuprobieren, einfach in dem sich journalistisch zu betätigen und danach hat in Basel hat so das erste Geschäft aufgetan für feine Herrenunterwäsche. Und dann habe ich den Auftrag bekommen, ob ich mir das anschauen will und einfach eben mal probieren, wie das, ob ich da dazu mir etwas einfällt. Und dann habe ich das gemacht. Aber es ist, ich glaube, einer von 2 oder 3 Artikeln.
Ja, aber es sind doch aber so überraschende Sachen, wie jetzt der Abstecher in die Opern oder der Abstecher in die Herrenunterwäsche, respektive in die Wirtschaftszeitung hast. Das sind doch so überraschende Momente, die es dir aber wieder ausmachen, hier auch in der Sendung persönlich auf SRF 1. Und noch nie fehlen, tut bei uns in der Sendung so der Einblick in Beziehungen, in die Liebe. Bei der Salome Zimmermann war es so, dass sie 2 erwachsene Söhne hat heutzutage. Sie war 25 Jahre verheiratet, hat sich dann getrennt. Und plötzlich hat sie sich in eine Frau verliebt. Wie kommt das?
Weiss ich auch nicht. Also, es war einfach wunderschön, als ich mich in eine Frau verliebt habe. Und sie war viel schöner als vorher. Und das ist, wie es ist.
Und das war nicht ein langer Prozess, schmerzhaft oder weiss nicht was, kompliziert.
Nein, ich habe das Glück, dass ich das nicht so einen schmerzhaften Prozess haben musste, weil wie viele, auch junge Lesben auch heute, die es halt den Eltern sagen müssen. Und dort gibt's dann nachher ein riesen Theater. Ich han das so genau, wie es war, has auch meine beiden Söhne gesagt.
Eben, ich wollte sagen, dir hättest du ja dafür dann nachher den Söhnen müssen sagen. Wie,
ja,
wie hättet ihr das
erklärt? Ich bin gerade gestern in einem Film gsi, wo eingeführt worden ist mit dem Wort. Gell, es ist schlimm, wenn man den Eltern es muss sagen, aber noch viel schlimmer ist es, wenn man den Kind muss sagen. Das Gefühl habe ich nicht gehabt. Ich has am Küchentisch meinen Sohn erzählt. Und der hat mir noch ein paar kritische Fragen gestellt und dann nachher habe ich vom anderen schon, offenbar ist da hinten rum, dann bereits ein SMS geschlossen.
Solche Sachen gehen aber schnell, gell?
Ja, habe ich ein SMS bekommen, gratuliere, super. Mhm. Und das hat mich sehr gefreut und ich wünsche noch ganz vielen jungen Leuten, dass sie das auch so erleben.
Darf ich gleich noch fragen, und im Beruf?
Im Beruf ist es auch kein Problem gewesen. Ich hatte natürlich, das war dann gewesen, wo ich schon eine Position im Beruf hatte. Und ich habe es also nie als irgendwie empfunden, dass ich da diskriminiert werde.
Sie sind seit 1,5 Jahren mit einer Frau zusammen, in einer Fernbeziehung, wie ich am Anfang schon gesagt habe. Wie hätte ich mich denn lernen können?
Wie man das heute macht, über das Internet. Und das war sehr spannend gewesen für mich.
Dann nimmt mir immer die erste Begegnung wunder. Weil um die geht es ja dann.
Ja, nach einer Weile, wir haben dann ein bisschen Skype miteinander und die erste Begegnung, die war ganz lustig gewesen. Es war nämlich zur Zeit gewesen, als ich wegen meinem Beruf, meinem Briefkasten nicht habe können mit meinem Namen anschreiben, weil ich Drohungen gehabt habe. Da war ein anderer Name auf dem Briefkasten gewesen. Und dann haben wir abgemacht, irgendwann an einem Samstag oder Sonntagmorgen, dass sie um 10:30 zu mir kommt. 10:30 war noch nichts gewesen. Dann hat das Telefon geläutet und dann ist sie entsetzt vor meinem Haus gestanden, weil der Name ist gar nicht irgendwo auf den Leuten oder auf dem Briefkasten gewesen. Und hat das Gefühl gehabt, zuerst so einen Moment, jetzt ist das doch ganz fake, so wie man sich das bei dem noch vorstellt. Aber wir haben einander dann gleich gefunden.
Und das ist eine Fernbeziehung? Ja. Oder ist das bis jetzt eine Fernbeziehung?
Das ist eine Fernbeziehung. Ja. Wie es dann in Zukunft wird, das sehen wir dann. Wir sehen uns einmal da, einmal dort. Und eine Woche sehen wir nicht, einander nicht, weil wir beide haben ein Leben hinter uns, wo auch Sachen gibt, die der andere oder die andere gar nicht so interessiert. Und wo man eben auch gerne wieder einfach das in seinen eigenen vier Wänden einen Tag verbringt. Aber etwas, vielleicht, was ich auch noch sagen will, etwas vom Schönsten, das sind unsere Bügelabende. Das geht nämlich so, dass beide das Glättisen aufstellen und hinter dem Glättisen der Computer mit Skype. Und dann tun wir einen Abend lang glätten und schwätzen miteinander.
Das ist aber nicht da. Das ist jetzt ein Steilpass, Nathalie Wappler. Solche Erfahrung mit euch, Ehemann. Zusammen bügeln. Das ist, könnt ihr so etwas bieten?
zusammen bügeln tun wir nicht, nein. Aber es ist eine lustige Vorstellung. Nein, wir machen einfach eben für uns einfach vor allem zusammen Musik, oder?
Eben, also der Vierhänder wäre eure Version aufs Zusammenbügeln.
Ja.
Und das ist ja auch eine spannende Auseinandersetzung in einer Partnerschaft, zusammen zu musizieren. Oder?
Absolut, weil zusammen musizieren hat ja immer etwas damit zu tun, man muss selber spielen und muss immer auf den anderen hören. Also es geht immer nur dieses Miteinander und das Zusammenspielen ist genau das, also man ist bei sich selber, aber hört da immer aufeinander und das finde ich ist eigentlich so ein ganz schönes Bild dafür auch.
Ihr habt eine Art auch, ja. Ihr seid 10 Jahre mit eurem Mann Wolfgang verheiratet, er 18 Jahre älter. Also ist ein Altersunterschied. Ist das, was habt ihr da schon zu hören bekommen?
Eigentlich wenig. Mhm. Ich glaube, es kommt immer darauf an, wie man miteinander ist. Und ja, klar, also ich glaube, das sieht man auch oder so. Aber es ist für uns, in dem, wie wir uns gegenseitig wahrnehmen, gibt es den Altersunterschied nicht. Und mir geht es da auch ein bisschen so, es ist dann einfach so. Und mir gibt es einfach auch dazu gar nicht zu sagen, sondern man lebt das dann so.
Die leben auch in einer Art Fernbeziehung, oder? Also, sie sind auch nicht alltag zusammen, wo euch ein Mann in Deutschland noch wirkt.
Genau, er hat eine Professur in Lüneburg. Und ich möchte jetzt keinem Akademiker zu nahe treten, aber er kann sich das ein bisschen ringer arrangieren wie ich. Und er ist dann immer praktisch ab dem Donnerstagabend bis zum Dienstag da bei uns in Zürich.
Also auch ein Erfolgsmodell eigentlich, dass man noch ein bisschen Freiraum hat für eigene Sachen. Seid ihr eigentlich, Nathalie Wappler, durch euren Mann auf das Wohnmobil gekommen?
Ja. Ja. Für ihn war das immer ein grosser Wunsch. Und ich habe gesagt, okay, ich probiere es, ich gehe dort mit, aber wenn es mir nicht gefällt, gehen wir ins Hotel. Und dann haben wir ganz am Anfang dass wir gesagt haben, okay, wir reisen, aber immer mit der Option, wenn ich irgendwie das nicht will, dann können wir ins Hotel gehen. Und mittlerweile bin ich begeisterte Wohnmobilistin.
Was ist denn das, was euch fasziniert, am Unterwegssein mit dem Wohnmobil?
Man ist immer mit der Natur verbunden, weil man ist einfach sehr schnell draussen. Man kann unterwegs sein, hat aber quasi wie so eine mobile Ferienwohnung, hat das Zeug bei sich. Und man kann einfach in der ganzen Einfachheit, es braucht ein paar Jeans, ein paar Turnschuhe und ein T-Shirt und man ist unterwegs.
Und auf diesen Campingplätzen?
man trifft extrem interessante Leute auf Campingplätzen, weil es gibt auch ganz unterschiedliche Leute und man redet über Autoreifen, wo kann man am besten stehen, wie ist das eigentlich mit dem Wasser, und das ist auch man muss immer pragmatische Lösungen finden.
Salome Zimmermann, wäre das auch etwas für euch, so über Autoreifen reden, im Wohnmobil unterwegs sein?
Mit dem Wohnmobil nicht, weil da bin ich ein bisschen noch geprägt von Amerika, wo man dann einmal, wenn man zeltet hat, die Generatoren vom Wohnmobil die ganze Nacht gehört hat. Mit dem Zelt wäre ich sehr gerne unterwegs, aber ich glaube, bei uns wäre es so, dass ich würde im Zelt schlafen und meine Partner im Hotel. Dort ja, kann wobei, ich sie noch nicht können überzeugen.
Das ist ja auch das Grundmuster gewesen, ja, der Beziehung von Ihnen. Oder? Also von dem her kann da noch etwas passieren. Genau. Sie müssten vielleicht mal eins mit einem Versuch starten.
Genau, ja.
Das Zelt wäre jetzt nicht
Nein,
so eine
ich
Sache.
Glaube, das auch Wie Sie gesagt haben, dass in der Natur verrissen sind und nicht in einem Haus, das finde ich wunderschön. Ich erinnere mich sehr gerne daran, als ich einen Monat in Nepal war und einen ganzen Monat nie unter einem Dach geschlafen habe, sondern nur im Zelt. Das ist ein super schönes Erlebnis.
Super schöne Erlebnis. Wir haben jetzt ein paar dürfen auch erfahren von euch. Wir dürfen teilhaben, ein bisschen an eurer Biografie. Wir schauen noch schnell auf die nächste Woche. Gibt es da etwas, das euch speziell freut, wo ihr euch freut drauf? Nathalie Wappler, wenn ihr jetzt so die Agenda vor euch habt, neben vielen Sitzungen und so, etwas, wo ins Auge sticht?
Ich bin nächste Woche, gegen Ende der Woche, mal wieder in Berlin und darauf freue ich mich.
Und bei euch?
In Zürich ist immer noch das Pink Apples Schwul-Lesbisch Filmfestival und da habe ich ein paar Billette. Es kommt übrigens noch auf Frauenfeld, was ein bisschen näher ist für Sie da.
Ja und, gut, wir sind ja hier überall.
Ich freue mich sehr darauf, dass ich noch mal ein paar Filme schauen kann.
Danke vielmals, haben wir Einblick in euer Leben. Salome Zimmermann, Nathalie Wappler, alles Gute euch. Ich wünsche euch, dass immer wieder in eurem Leben das Stück Himmel über eurem Leben ist. Danke euch fürs Dabeisein, meine Damen und Herren. Einen schönen Sonntag allseits. Auf Wiedersehen. Tschüss aus St. Gallen.
Persönlich ist direkt aus der Lokremise gekommen, St. Gallen. Der Dani Vorler hat sich mit der neuen SRF-Direktorin Nathalie Wappler unterhalten und mit der Salome Zimmermann, ehemalige Richterin am Bundesverwaltungsgericht. Technik Marco Gemperli und Martin Janser. Heute in einer Woche moderiert Daniela Lager die Sendung und ihre Gäste, Caroline Wirtner. Sie restauriert im Wallis Kunst- und Kulturgüter und Patrick Rohr, ehemaliger Fernsehmoderator. Heute ist er Fotojournalist. Sie sind ganz herzlich eingeladen in den Reitersaal vom Stockhalperschloss zu Brieg. Am nächsten Sonntagmorgen um 10 Uhr, wenn Sie selber möchten, dort dabei sein möchten. Oder sonst hören Sie es persönlich zur gleichen Zeit am Radio oder nachher jederzeit auf srf1.ch.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.